Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, es begleiten uns heute Vormittag 7 Verse aus dem 2. Kapitel der Apostelgeschichte des Lukas. Dort heißt es: Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen, und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Aber alle, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Ja, liebe Schwestern und Brüder, man denkt fast, es wäre so eine utopische Geschichte. Genauso wie es viele gibt, die sagen, das, was in der Bibel steht, was Jesus verkündigt hat, ob das nun die Bergpredigt ist mit den Seligpreisungen oder anderes, das sind sogenannte idealtypische Zustände, die der Mensch nie erreichen kann, denen man nur nachstreben kann, um sie zu erreichen, aber wir werden es so nicht schaffen. Der Gegenbeweis, dass Menschen es schaffen können, so ihr Leben zu gestalten, ist unser heutiger Predigttext. Es ist keine Forderung, es ist keine Seligpreisung, sondern es ist nichts weiter als ein einfacher Bericht über Geschehnisse, die zu einer Zeit geschehen sind. Da ist kein Du musst, da ist kein Es wird, da ist kein Du sollst, sondern da ist einer, der beschreibt. Ganz nüchtern. Eine Tatsache nach der anderen. Und gleichzeitig lässt sich mit jedem einzelnen dieser Sätze das genauer identifizieren, was Gemeinde im Sinne Jesu eigentlich ausmacht. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Mein Gott! Ich meine, ich weiß ja jetzt, die evangelische Landeskirche hat ähnlich wie einfach heiraten eine Aktion gestartet, einfach taufen. Soll nächstes Jahr stattfinden, an allen möglichen und unmöglichen Orten. Ob man solche Zahlen hinbekommt, ich bezweifle es. Und ob es tieferen Sinn macht, bezweifle ich erst recht. Aber, dass das Christentum, der christliche Glaube in der damaligen Zeit sowas von attraktiv war, dass so viele Menschen sich Tag für Tag dazu bekannt haben. Da war nichts von Gewohnheit, da war nichts natürlich auch von kritikwürdigen Zuständen, wie wir sie heutzutage haben, sondern da war etwas, dem die Herzen der Menschen zugeflogen sind. Die Gemeinde, die Lukas in seiner Apostelgeschichte da beschreibt, ist eine Wachstumsgemeinschaft. Die Christenheit hat 2000 Jahre davon gelebt, dass sie gewachsen ist, dass sie so attraktiv war für Menschen, die eine gute Beziehung zu Gott gesucht haben, dass sie ihr beigetreten sind. Und dann schauen wir auf unsere Gegenwart. Wir sind eine Schrumpfkirche. Wenn man so in die Zahlen schaut, die Austrittszahlen, die Entwicklungszahlen, die niedrigen Geburtenzahlen, die weniger vorhandene Bereitschaft, Kinder als Kleinkind taufen zu lassen, der abnehmende Personalstand, wie passt das wohl zusammen, wenn die Christenheit als eine Wachstumsgemeinschaft gebaut, gedacht und konstruiert ist. Und wir verwalten mittlerweile eine Schrumpfkirche. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Sie blieben beständig in der Lehre. Die Gemeinde war also auch eine permanente Lerngemeinschaft. So wie es es eigentlich heute auch noch sein möchte. Weil anders erklärt es ja nicht, dass Sonntag für Sonntag jemand auf eine Kanzel steigt und die Heilige Schrift auslegt, damit etwas an Lernmöglichkeit vorhanden ist, tiefer einzudringen in das, was Gottes Wort uns sagen will, tiefer hineinzukommen, aber auch tiefer hineinzukommen, wenn man sich mit der Schrift selber befasst. Die Gemeinde war eine Lerngemeinschaft. Und unsere Gesellschaft heute ist eine Ansichtsgesellschaft. Es wird vieles beliebig. Und der christliche Glaube entwickelt sich anscheinend langsam zu einer Ansicht unter vielen und die Kirche zu einer Ansichtsgemeinschaft, wo es doch mehrere gibt. Das, was vielen Menschen über Generationen hinweg Halt und Wegweisung gegeben hat, wird zunehmend relativiert. Ach, was sollen denn diese alten Texte? Was interessiert mich, was vor 2800 Jahren irgend so ein komischer König im Nahen Osten gemacht hat? Ach, wie wichtig ist denn die Rolle für mich, dass ein besonderer Mensch vor 2000 Jahren lebte, ans Kreuz ging und wieder auferstanden ist. Viele leugnen es, viele lehnen es ab. Wie anders klingt mein Ton jetzt als der, den Lukas anstimmen kann? Machen wir weiter. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Das mit den Wundern und Zeichen ist seltener geworden. Das hat auch Paulus schon geschrieben. Das Zungenreden wird aufhören, die Wunder werden aufhören, die Heilungen werden aufhören. Eines wird bleiben, die Liebe nämlich. Aber das, was die Menschen damals in dieser frühen Christengemeinde erlebt haben, das war für die tief beeindruckend. Und wenn man im Griechischen hineinschaut, dann steht hier ein Wort, das verschiedene Bedeutungen haben kann. Furcht, weniger im Sinne von Angst als im Sinne von Ehrfurcht. Und kennen wir das nicht auch, dass wir in Situationen kommen, wo wir die Luft anhalten und ehrfürchtig werden? Da teilen sich die Wolken und man steht vor dem Kilimandscharo, diesem riesigen Berg, holt tief Luft und denkt, mein Gott. Und wenn man dann, wie die Menschen damals, so viele lebendige Zeichen des Glaubens in der Gemeinde entdeckt und miterlebt, dann wird im Herzen klar, wie groß dieser Gott ist, der sich allen Menschen zuwendet. Gemeinde, so kann man sagen, damals war auch eine Ehrfurchtsgemeinschaft. Blickt auf zu Jesus, ist auch so ein Akt der Ehrfurcht, nach oben blicken. Und was haben wir heute? In vielen Fällen, schauen wir in die Gesellschaft hinein, leben Menschen noch so, dass sie sagen, ich lebe so, dass ich es vor Gott und den Menschen verantworten kann? Wenn jemand ein öffentliches Amt antritt und vereidigt wird, Beruft er sich noch auf Gottes Begleitung und Hilfe oder beruft er sich nur auf seinen eigenen Willen? Das erleben wir immer wieder, wie unterschiedlich das ist. Aber was mache ich denn, wenn ich keine Verantwortung vor Gott verspüre mit der Macht und dem Einfluss, den ich habe? Da diene ich doch nur mir und meinen eigenen Interessen und vielleicht meiner Lobbygemeinschaft. Auch da könnten wir in unserer Gegenwart von den Menschen damals lernen, eine Ehrfurchtsgemeinschaft in Verantwortung vor Gott zu sein und so unser Miteinander zu gestalten. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Da gibt es jetzt wieder einige Stimmen, die sofort rufen würden, Kommunismus, pfui, Kuckuck, wo führt der hin? Naja, das, was zu Zeiten des angeblichen Kommunismus als solcher gelebt wurde, war was anderes und es war eine Unterdrückung. Aber hier hat es damals funktioniert. Menschen lebten und blieben beieinander und sie hatten alles gemeinsam. Wenn jeder was beiträgt, reicht's für alle. Wenn keiner sagt, das ist meins, sondern das ist unsers und wenn ich das brauche, kriege ich's und wenn es jemand anders braucht, kriegt das auch. Ich meine, solche Solidargemeinschaften gibt es ja auch in anderen Bereichen. Da funktionieren sie. Ich denke jetzt an die landwirtschaftlichen Maschinenringe. Also, die Gemeinde damals war eindeutig eine Solidargemeinschaft, eine Gemeinschaft der Nächstenliebe. Vor dem Ich stand das Wir. Und jetzt schauen wir in unsere Gegenwart. Das Wir wird zwischen hinter zusammengebissenen Zähnen so herausgequetscht. Aber wenn es was zu verteilen gibt, ist der Mund weit offen mit Ich, 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 Ich. Ja, wir haben eine Ich-Gesellschaft. Und sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem, was einer nötig hatte. Die Gemeinde damals war auch eine Gemeinschaft der Bescheidenheit. Da hat es keiner nötig gehabt, zu sagen, ich habe das größte Auto, ich habe das schönste Haus, ich habe die gescheitesten Kinder oder was auch immer. Nein, wenn Menschen mit dem Blick der Liebe aufeinander blicken, dann braucht es doch dieses Protzgehabe gar nicht. Schauen wir wieder in die Gegenwart. Ja, selbst wenn ich jetzt unsere Kirche angucke, sind wir denn eine Bescheidenheitsgemeinschaft, wenn wir, wie zum Beispiel den evangelischen Campus in Nürnberg, sprich die ehemalige Hauptpost, mit einem Riesenhaufen Geld zu einem Prestigeobjekt umbauen? Und man sich dann fragt, wie viel Geld bleibt denn für die Gemeinden? Sind wir als Kirche da nicht auch auf dem Holzweg, wenn wir uns auf so Prestigeobjekte stürzen? Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen. Die Gemeinde als Mahlgemeinschaft. Wir machen es im Heiligen Abendmahl ritualisiert wenige Male im Jahr. Aber jeder weiß es doch. Und viele, die alleine leben, sagen, naja, ich sitze halt allein am Tisch. Und das sagen sie nicht in einem fröhlichen Unterton. Die Mahlgemeinschaft, das Miteinander essen oder auch miteinander feiern, ist für die Seele ungeheuer wichtig. Ich erinnere mich, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, vor 5, 6 Jahren war ein Zeitungsartikel. Da ist eine Gruppe von Radlfahrern durch unseren Landkreis geradelt und hatte einen veralteten Wanderführer und hielt vor einem Gasthaus. Sie gingen hinein, setzten sich in den Biergarten, warteten auf Bedienung. Es kam auch ein junger Mann und sie wollten 5 Bier und 5 Paar Bratwürst. Der junge Mann schüttelte bedauernd den Kopf und sagte, Bier und Bratwürst ist aus, haben wir nicht. Aber ich kann Ihnen das anbieten, was wir haben. Naja, die hatten Hunger, neugierig waren es auch. Und nach ungefähr 20 Minuten kam der junge Mann mit einem anderen und die tischten auf die herrlichsten Gemüse und Salate und noch einiges anderes mehr. Es schmeckte nicht fränkisch. Es schmeckte sehr ausländisch. Aber es schmeckte gut. Die Radlfahrer waren erst etwas enttäuscht, dass es keine Bratwürst gegeben hat, haben sich aber dann doch gefreut über das Essen, das sie bekommen haben. Und als sie gegessen hatten, wollten sie zahlen. Aber die beiden jungen Männer sagten, nein, nein, ihr wart unsere Gäste. Was die Radlfahrer nicht wussten, das Gasthaus war schon längst zu. Und in diesem Gasthaus waren Asylbewerber einquartiert, die für die Radlfahrer ihre Wochenration an Lebensmitteln gekocht haben, um gute Gastgeber zu sein. So die Mahlgemeinschaft, das Miteinander von Menschen zu fördern. Die haben noch ein bisschen was gespürt, obwohl es keine Christenmenschen waren. Vielleicht eben auch, weil sie aus dem Nahen Osten, aus diesem Kulturkreis kamen, wie wichtig das ist. Und wir leben in einer Zeit, in der es in manchen Großstädten ganze Stadtviertel gibt, die zu 80% aus Singlehaushalten bestehen. Die Vereinzelung tut den Seelen nicht gut. Die Gemeinschaft und auch das gemeinsame Feiern und Essen, das hält die Seele gesund. Und sie lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurde. Sie waren beieinander, lebten miteinander, aßen miteinander, beteten miteinander. Die Gemeinde war, ist und bleibt auch eine Gebetsgemeinschaft, die sich selber viel zutrauen darf, aber Gott alles zutrauen kann. Nicht wir sind's, die's tun. Der Herr war's, der täglich zur Gemeinde hinzufügte, Menschen, die gerettet wurden. Vielleicht verlassen wir uns in unserer Zeit zu sehr auf unser eigenes Können, unsere eigenen Strategien, unsere eigenen Versuche, den Missionsauftrag zu erfüllen. Vielleicht oder ganz bestimmt braucht's die Gemeinschaft des Gebets. Denn Gott ist's, der die Herzen bewegt. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.